Gute Szenen, schlechte Szenen, Teil 3, die neue Folge von Lesen und Lesen lassen ist da mit mir, dem Martin und dem Maxe. Wir sagen Servus und Boah. Wie das in unserer Reihe so üblich ist, gute Szenen, schlechte Szenen, wird brutal.
Schlechte Szenen. Da kommt der Frank. Da kommt der Franke durch, ne?
Habe ich es jetzt zweimal falsch gesagt?
Nein, du hast immer das klang ein bisschen, als würde ich sagen, gute Schlehen, schlechte Schlehen. Und da muss ich dran denken, weil wir waren neulich, letzte Woche, in einem Restaurant in Nürnberg und dann mit der Familie und so. Und in einem guten Restaurant, in einem Fränkischen, da gibt's halt immer einen Schlehengeist auf der Karte. Und den gab's da halt nicht, obwohl es halt auch Schäufele und Fränkisch gab. Und da habe ich gelernt, dass der Schlehengeist was Fränkisches ist. Und das musste ich da sehr lachen, weil es klang, als würde ich sagen, gute Schlehe, schlechte Schlehe. Aber da gab's gar keine Schlehe.
Weil ich's gesagt habe, als sie sich drei davon getrunken. In dieser Reihe sprechen wir eben über Szenen, die wir mitbringen, die wir entweder gut fanden oder schlecht fanden. Und Herr der Ringe-Fans müssen sehr stark sein in dieser Folge, denn da haben wir was dabei. Das fällt leider nicht unter die guten Szenen. Ich weiß noch nicht, was der Maxi da mitgebracht hat. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Und weiteres haben wir dabei. Was wichtig ist, euch ist vielleicht aufgefallen, in Zukunft gibt es eine kleine Änderung bei Lull und die beginnt jetzt. Und zwar verzichten wir auf die Zitate am Anfang, sondern gehen direkt in die Folge. Ihr seid live dabei, wenn wir jetzt die geilen Sachen besprechen. Maxi, über was sprechen wir heute?
Das ist jetzt ein kleiner Disclaimer. Wir sprechen über 4 IPs. Und zwar, du hast es eben angeteasert, über Herr der Ringe. Wir sprechen über den Manga Finland Saga. Wir sprechen über den Manga Hunter x Hunter. Und wir sprechen über den namhaften deutschen Film Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Und ich freue mich schon, weil über deutsche Filme kann ich fast nur schimpfen. Also kann gut sein, dass da geschimpft wird. Und noch ein kleiner Disclaimer in eigener Sache, wie ihr vielleicht hört, ich bin ein wenig verschnupft. Deswegen nicht irritiert sein, ich klinge heute ein bisschen anders. Beim nächsten Mal ist es wieder besser.
Über deutsche Filme schimpfen finde ich so unfassbar deutsch. Ich finde es richtig eklig. Ich finde, es gibt richtig viele gute deutsche Filme. Man muss sich nur trauen und mit der Materie auseinandersetzen. Aber ich glaube, die Leute sagen einfach nur, deutsche Filme sind kacke, damit sie, weiß ich nicht, weil sie vor etwas davonlaufen, was sie sich nicht eingestehen wollen.
Ja, ja und nein, also ich gebe dir grundsätzlich recht, dass, also ich bin ja auch gegen so Pauschalisierung, aber ich tue mich mit deutschen Filmen tatsächlich schwer und ich sage jetzt nicht, dass es keine guten deutschen Filme gibt, die gibt's. Aber ich glaube, ich habe das mal in einem Video angeguckt, Martin, das ist auch historisch gewachsen, weil halt nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland, sag mal so, die Entertainment-Industrie jetzt nicht so groß war. Da war nicht mehr viel mit Entertainment. Und dadurch, dass das aber parallel gewachsen ist in den USA und die das halt immer weiter in die Welt exportiert haben, ist der deutsche Film halt irgendwo hängen geblieben. Und weil der deutsche Film sich halt nicht leisten kann, keine Ahnung, irgendwelche großen Fantasy-Geschichten zu erzählen. Also mittlerweile schon. Aber weil das halt einfach meistens ein Verlustgeschäft war, bleibt man halt immer auf ausgetretenen Pfaden und macht halt das oder hat oft das gemacht, was funktioniert bei uns in Deutschland. Und deswegen ist es so, also wir haben tolle deutsche Schauspieler, wir haben tolle deutsche Regisseure, ich bin mir auch sicher, dass wir tolle deutsche Drehbuchschreiber haben und was du sonst noch so in diesem Business machen kannst, aber die Filme an und für sich sind halt immer sehr stereotypisch, einfach weil wir keine große Filmkultur lange Zeit hatten. Das ist ein bisschen wie, haben wir schon oft drüber gesprochen, Martin, warum es in Deutschland Comics und Mangas jahrelang so schwer hatten, weil halt Deutschland so ein schwarzes Loch in Europa war in der Hinsicht, während die Franzosen und die Italiener und die Benelux-Staaten generell einfach wahnsinnig große Comic-Fans haben und wahnsinnig viele Comic-Fans haben, weil diese Industrie da halt nie eingebrochen ist. Ich denke, da gibt's einen Zusammenhang.
Wir haben halt sehr viel Liebeskomödie, ne? Gefühlt wenig anderes. Halt, ja. Das funktioniert halt und funktioniert hat eben auch die Liebeskomödie, die ich heute mitgebracht habe. Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Unter welche Kategorie fällt das dann? Gute Szene, schlechte Szene? Wir wissen es noch nicht.
Du könntest theoretisch eigentlich gleich einsteigen, oder?
Soll ich gleich einsteigen?
Ja, mach.
Soll ich gleich damit anfangen?
Ja,
okay, dann machen wir das. Ich habe mitgebracht, Groupies bleiben nicht zum Frühstück, ein deutscher Film von 2010. Ich meine eine Teenie-Komödie. Im Auftrag dieser Folge habe ich natürlich, ich hatte sofort eine gute Szene und ich musste ein bisschen länger überlegen, was ich als schlechte Szene dranbringen wollte. Und wenn ihr Lull aufmerksam verfolgt habt, das ganze Jahr über, dann haben wir sehr viel über Selbstzweck gesprochen dieses Jahr. Und ich dachte mir, ich will einen Selbstzweck mitbringen, ich will den Finger drauf zeigen. Da wurde Selbstzweck gemacht und deswegen, oder ja, da ist ein Witz nur wegen dem Selbstzweck und deswegen ist er nicht gut. So ist das in diesem Film. Groupies bleiben nicht zum Frühstück.
Doch bevor um was geht's denn in dem Film?
Ja, genau. Doch bevor ich zu dieser Szene komme, umreiße ich das Ganze mal. In den Hauptrollen, müsst ihr wissen, haben wir, muss ich kurz gucken, Anna Fischer und den Kostja Ullmann, habe ich vorher noch nie gehört. Diesen Film, den habe ich vor ein paar Jahren mit meiner Freundin gesehen, weil sie ein sehr großer Fan ist. Ich glaube, die kann den auswendig mitsprechen. So ein großer Fan ist sie da. Und die Handlung ist im Prinzip ganz einfach, jetzt auch nichts Weltneues. Und zwar gibt es die Anna Fischer, die spielt die Schülerin Lila Lorenz. Und es gibt eben den Kostja Ullmann, der spielt den Chris, den Sänger der Band, oh Gott, wie heißen die da? Berlin Mitte. Und der Film
beginnt. Das klingt alles schon so furchtbar. Weißt du, die heißt Lila Lorenz. Das ist so, wir machen das irgendwie ein bisschen cool, aber auch nicht. Und dann haben wir so eine Lila Lorenz, damit du halt dreimal L. Und er heißt Chris, weil er halt, aber es ist der most basic englische Name, den du haben kannst, Chris.
Ja, aber ja, der ganz eigentlich heißt er Christopher Chris Frank und ist der Sänger der Band Berlin Mitte. Und der Film geht damit los, dass der nach Berlin kommt, weil ich glaube, der hat da einen Auftritt. Auf jeden Fall ist seine Band in der Stadt und die Lila ist in so einem botanischen Garten und die zwei treffen da aufeinander. Und die kennt den nicht, die weiß gar nicht, dass der famous, ne, und der Übertyp, mit dem ihr zusammen sein will. Und die trifft ihn halt und findet ihn quasi von Natur aus charmant, ne? Die begegnen sich, die mögen sich auf Anhieb und die weiß gar nicht, wer das ist. Und die fragt ihn dann auch so, ja, was machst du? Und dann sagt er, ja, der ist der Sänger der Band, ne? Und die denkt, der macht Spaß und glaubt ihm das erstmal nicht. Und das wird so ein bisschen so ein Running Gag, weil die Schwester, ihre kleine Schwester, hat die ganzen Poster von ihm im Zimmer hängen. Ne? Die ist quasi so richtig das Fangirl. Und dann treffen die sich mal, dann passieren so Sachen und die nerven.
Ist jetzt gerade gemutet. Das hast du in den Mute-Button getroffen.
Oh, ja, da habe ich wohl echt den Mute-Button getroffen. Da passieren dann ein paar so Sachen, die treffen sich und die Eltern von der Lila und die Schwester sind auf einer Reise, machen 3-Tagesausflug und so kommt es dann, dass die den mit zu sich nach Hause nimmt, aber jetzt nicht so wie ihr denkt, sondern der Typ, der übernachtet halt bei ihr, weil sie sich anfreunden, weil sie sich näher kommen. Und er schläft dann halt in dem Zimmer von der kleinen Schwester und dann sieht er halt die ganzen Poster und so. Ist schon ganz witzig gemacht. Und man merkt, dass die zusammenkommen. Dann kriegt das Ganze natürlich auch sehr viel Drama, weil der Typ laut Vertrag darf er offiziell keine Freundin haben. Man kennt das, ne? Siehe Beispiel Tokyo Hotel. Diese berühmten Boys, die müssen Single bleiben, damit die Fans quasi nicht abspringen. Ist auch ein großes Thema in dem Film.
Und dann, wenn ich kurz einhaken darf, das ist tatsächlich auch ganz ganz witzig. Also das ist tatsächlich so, dass das halt, da wird halt überlegt, ist das irgendwie PR-mäßig sinnvoll zu sagen, jemand ist vergeben oder jemand ist nicht vergeben. Das funktioniert dann wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn jetzt so ein Sänger von so einer berühmten Band, keine Ahnung, mit einem Model zusammen ist oder einer Schauspielerin oder so, ne, wo das dann so wie bei Brad Pitt und Angelina Jolie damals, ne, dass sich das, dass man daraus wieder PR schlagen kann, dann ist gut. Wenn es aber irgendwie so ein random Atze von der Straße ist oder Atzin, dann ist es halt, dann überlegt man, dass man das nicht so macht. Das ist ganz witzig, bei Synchronsprechern und Sprecherinnen in Japan ist es auch so, dass da immer bekannt gegeben wird, wenn die, wie deren ihren Beziehungsstatus ist, weil die Leute da anscheinend dran interessiert sind und weil die halt so Figuren des persönlichen, des öffentlichen Lebens sind, dann erfährst du immer, wenn die ein Kind haben, wenn die auseinandergegangen sind oder wenn irgendwas ist. Und das kann dann auch irgendwie, keine Ahnung, wenn die dann eine Scheidung haben, kann es sich auch negativ auf die Karriere auswirken. Das ist dann auch mal viel, viel Ärger. Deswegen ist mir jetzt gerade nur eingefallen, dass du das erzählt hast.
Das finde ich so krass, dass die Leute da so emotional involviert sind. Und so ist es eben auch hier. Das kennen viele Stars. Wie gesagt, Tokyo Hotel, da kann man sich mal die Doku anschauen oder die Biografie von Bill lesen. Was der da erzählt, was da immer so, ne, geheim gehalten werden muss und so, dass die sich gar nicht ausleben können. Und eben auch in diesem Film. Und da kriegt er Probleme mit seinem Manager. Der Manager, das ist so eine Karikatur eines Managers, ne? Und hey, und die Kohle, und ich mache das hier alles für uns, aber eigentlich macht er das für sich, ne? Und das kommt dann mal raus, dass die ja, zusammen sind und dann wird dem das falsch erzählt, dem Sänger. Ihm wird dann quasi vorgelogen, dass sie das quasi nur gemacht hat, um sozusagen für ihre 50 Minutes of Fame abzugreifen und so, was ihr gar nicht stimmt. Und dann gibt es viel Trala und dann zählt er auf in einer Bravo-Show, meine ich. Und dann verlässt er die Live-Aufzeichnung, um quasi zu ihr hinzurennen und sich zu entschuldigen und so. Und einmal wacht sie auch bei ihm im Hotelzimmer auf. Da kommt dann auch der Manager, das ist jetzt wichtig, da kommt dann auch der Manager rein. Ihm ist durchaus bewusst, dass es dieses Mädchen in dem Leben gibt. Und er sagt dann auch zu ihr, steh auf, raus jetzt, Groupies, bleib nicht zum Frühstück. Daher kommt dann der Filmtitel.
Der ja. Titel wurde genannt.
Oh. Genau, genau. Und das ist wichtig zu wissen, dass er um diese Beziehung weiß. Und dann passiert da noch ganz viel und ach und ne, kommen sie zusammen und nicht. Und sie ist sauer auf ihn, weil er diese Lügen dann glaubt. Und dann sagt sie aber am Ende, dass sie halt das Happy End haben möchte. Und der ist kurz vor seiner dreimonatigen Amerika-Tour und dann fährt sie irgendwie schnell hin zum Flughafen und dann sind sie gerade da beim Flugzeug da einzusteigen. Ich glaube, er kommt auch nochmal raus und dann gibt es halt den großen Kuss und Obacht, jetzt kommt's, es gibt das Happy End, ne? Sie küssen sich. Und das Letzte, ich glaube, das ist das Letzte, was du siehst, ist dieser schmierige Manager, der dann so auf der Leiter, auf der Treppe von diesem Flugzeug steht. Ich glaube, er nimmt sogar die Sonnenbrille runter und sagt, ach was, und ich habe gedacht, der ist schwul, ne? Ja, genau, und du hörst so die Leute im Kino lachen, so ha, 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 so, ne, weil der so diesen Spruch droppt. So dieser Schmunzler wird gezwungen, aber wenn du diesen Film aufmerksam siehst, dann stellt er sich diese Frage? Diese Frage, sie stellt sich absolut nicht. Das sagt er nur, um es zu sagen, aber Sinn macht es keinen.
Also, okay, also das ja. Ist... Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Also das ist quasi die Szene. Es ist eigentlich alles gut und das wird dann quasi unterwandert durch diesen Gag, dass er sagt, und ich dachte, der sei schwul, der Chris.
Ja, was heißt unterwandert? Es wird ihm spielt ja sozusagen die Witzfigur, dieser Manager. Und da gibt man ihm sozusagen, man merkt, das Publikum sollte halt noch einmal am Schluss lachen. Und deswegen sagt er, ach ja, und ich dachte, der ist schwul. So.
Hä? Also ich meine,
wenn er sie nicht gesehen hätte, wenn er sie nicht gesehen hätte, wenn er das alles nicht mitbekommen hätte, legitim. Aber so macht es ja überhaupt keinen Sinn. So dient dieser Joke nur dem Joke.
Ja, ja, das ist vor allem so random, ne? Der hätte ja alles sagen können. Das hat ja, also das ist so ein bisschen, ne, was wir mit Selbstzweck meinen, um das nochmal zu erklären, ist, wenn jemand einen Joke macht oder irgendwas sagt, dann muss das ja irgendwie irgendwas dienen. Das muss irgendwie einen Teil von der Geschichte aufgreifen, einen Teil vom Plot, einen Teil von den Charakteren, von der Welt, egal was, es muss irgendeinen Bezug haben. Und es könnte ja auch den Bezug haben, wie du eben gesagt hast, wenn er die nie gesehen hätte und der Chris vielleicht auch so ein bisschen, wie sagt man denn, fruity war man sich das irgendwie denken könnte, weil manchmal hat man ja so das Gefühl, ne, dann okay, aber wenn nichts darauf hindeutet, um dann nochmal einen Lacher rauszuquetschen, ist das halt der reine Selbstzweck. Das ist, ich nehme immer dieses Beispiel her, von dieser Marvel-Serie, die heißt What If, wo sie so eventuelle Szenarien aufgreifen, die nicht passiert sind in den Filmen. Und da gibt's eine Szene, wo Thor quasi gestorben ist. In diesem Thor-Film landet er ja auf der Erde. Und dann geht der Nick Fury zu ihm hin. Und wir kennen Nick Fury, der hat eine Glatze. Und dann geht er hin zu seinen Haaren und riecht daran und findet halt die Haare vom Thor so schön, aber das funktioniert ja nur, weil der Nick Fury eine Glatze hat. Aber das macht man, da merkt man dann, die Autoren haben diesen Witz gemacht, weil sie, ha ha ha, Nick Fury hat eine Glatze, Thor hat lange blonde Haare, ha ha ha, guck mal, der ist neidisch auf seine Haare. Und genau ist dasselbe hier auch. Das ist in dem Sinne, das ist witzig, weil das diesen Manager auch immer, also viel blöder hinstellt, als er eigentlich ist, selbst wenn er eine Witzfigur ist. Aber es ist ja nie eine Sache, die er sich nicht gestellt hätte, sondern, wie du gesagt hast, das dient jetzt nur, damit die Leute nochmal lachen. Also ich hätte da nicht gelacht, weil ich mir denke, wie peinlich ist dieser Witz bitte?
Ja. Ich hab nur gelacht, weil man mich quasi darüber informiert hat, über diesen Spruch. So, ja, ich meine, dir kommt irgendwas, mal schauen, wie du das findest. Und ja, wenn du da länger drüber nachdenkst, dann so macht überhaupt keinen Sinn, dass er das sagt. Ja. Deswegen finde ich, ist diese Schlussszene eigentlich eine ganz gute Szene, weil, ne, Happy End, und dann kommt dieser Witz und du denkst so, hätten sie sich eigentlich auch sparen können. Ja.
Wobei aber, das, ja. Ja, sag du.
Weil, wenn ich so Filme gucke oder sowas oder ne, irgendwas Witziges passiert, dann denke ich mir immer oft so, ah, hier hätte das Publikum gelacht, hier hätte das Kino gelacht. Mhm. Ne? Ich meine sowas immer zu durchschauen und hier hätten sie auch alle gelacht. Einfach weil der Depp halt diesen Spruch nochmal bringt, aber macht in dem Fall halt absolut keinen Sinn.
Das ist halt irgendwie so der Punkt. Ne? Machst du jetzt diesen Witz, damit das Publikum lacht? Das war vielleicht der Grund, warum sie ihn eingebaut haben. Oder machst du den Witz, weil du den witzig findest? Oder machst du es halt in Anführungszeichen richtig? Weil das ist genau das, was man ja auch beim Schreiben oder wenn man Geschichten schreibt oder irgendwie erstellt. Wenn man einen Witz bringt, dann ist der immer viel, ich will nicht sagen viel witziger, aber viel integralerer Teil der Story, wenn eine Figur etwas über eine andere Figur sagt, weil die eine Figur das über die andere Figur sagen würde. Nicht, weil du als Autor oder Autorin das über die andere Figur sagen würdest. Wenn das irgendwie passt, dass keine Ahnung, dass du als Autor oder als Autorin denselben Witz machen würdest wie deine Figur, dann ist okay. Aber wenn du das halt quasi so überstülpst wie da, so von wegen, ich dachte, der ist schwul und alle denken sich, ja, wieso, aber warum sollte er das denken? Es gibt keinen Grund dazu. Dann ist das eben genau dieser Selbstzweck, um das Publikum nochmal lachen zu lassen. Und wer da lacht, ist halt der Depp. So.
Daher befreien wir euch von dieser Szene, den Tribut, sagt man das so, möchte ich dem Film noch zollen, also es ist eine große Nummer, ich kannte ihn vorher nicht, 2010 erschien, das will ich noch hier kurz vorlesen, ich kann ihn euch empfehlen, das ist halt einfach kurzes, kurzweiliges Schmunzelkino, jetzt nicht wirklich tiefgründig, aber ganz nett und der hatte ganz guten Erfolg, was habe ich hier stehen, Groupies bleiben nicht zum Frühstück, feiert am 8. September 2010, Premiere. Presseberichten zufolge zählte die Produktion nach Ende des ersten Vorführwochenendes 114.000 Besucher in 404 Kinos. Der Film konnte sich damit als einziger deutschsprachiger Neueinsteiger hinter den Resident Evil, Afterlife, Beileid bis zum Abendbrot, The American auf Platz 4 der deutschen Kinocharts platzieren. In der Folgewoche kletterte die Komödie bei weiteren rund 100.000 Besuchern gar auf Platz 3. Empor. Bis Jahresende konnte der Film bundesweit 602.129 Besucher an den deutschen Kinokassen verbuchen. Er war damit der elft erfolgreichste deutsche Veröffentlichung des Jahres 2010 und platzierte sich auf Platz 59 der meistbesuchten Filme des Jahres. Also man hat ihn sich hier in Deutschland angeschaut und man hat darüber gesprochen. Es gab wohl viele Fans. Hier habe ich auch ganz viele positive Kritiken, die natürlich sagen, also ein sehr charmanter Film, ganz nett und so. Und ich hatte ehrlicherweise, ich bin so ehrlich, ja keinen Bock eigentlich drauf, aber meine Freundin hat darauf bestanden, dass der witzig ist und dass er gut ist und da gibt es auch ein paar nice Songs. Und so kann man sich mal gönnen, vor allem so zur Weihnachtszeit rum, wenn man was Leichtes braucht. Und wenn ihr ihn dann gesehen habt, dann schreibt uns in die Kommentare, was war das mit diesem Gag am Ende? Hat es den gebraucht oder nicht?
Zumindest hat der Gag den Film rückwirkend nicht kaputt gemacht, sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt. Ach, das war jetzt herrlich.
Wir sprechen jetzt auch über etwas, das ein bisschen erfolgreicher war als dieser Film. Und wir sprechen jetzt tatsächlich über eine Szene aus Herr der Ringe und zwar aus den Herr der Ringe Filmen, genauer gesagt aus dem dritten Teil, die Rückkehr des Königs. Und genauer gesagt kommt sie eigentlich auch nur in der Extended Edition dran und das zu Recht, die wurde zu Recht nämlich gecuttet, weil die Szene, das ist eine Szene und das passiert tatsächlich nicht so oft, das ist eine Szene, die theoretisch einen ganzen Charakter hätte kaputt machen können, der bis dahin, also eine der Hauptfiguren kaputt machen können, die bis dahin eigentlich total beliebt war. Es ist Gott sei Dank nicht passiert. Es ist ja auch nur in der Extended Edition zu sehen und es ist immer wenn ich die Filme in der Extended angucke, was ich alle paar Jahre tue, weil ich Herr der Ringe sehr, sehr, sehr gerne mag. Also ne, neben One Piece und Jojo ist Herr der Ringe vermutlich eine meiner liebsten IPs da draußen. Dann schäme ich mich immer bei dieser Szene, weil ich die tatsächlich so kacke finde und so unnötig vor allem.
Warum habe ich das Gefühl, dass es irgendwie mit Aragorn zusammenhängt?
Es hängt mit Aragorn zusammen. Und es ist nicht die Szene, wo er random rückwärts eine Klippe runterstürzt, die auch ein bisschen seltsam ist, sondern die Szene ist etwas länger. Worum geht's in Herr der Ringe? Ich habe hier im Skript stehen, come on, muss ich das wirklich erklären? Und ich werde es jetzt halt kurz abreißen. Ihr die meisten kennen Herr der Ringe. Es geht darum, dass Frodo den reinen Ring des bösen Herrschers in den Schicksalsberg wirft und somit verhindert, dass Saurons Armee Mittelerde heimsucht. Und parallel geht die Geschichte natürlich auch um Aragorn, der wieder König der Menschen werden soll. Und ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil ihr kennt Herr der Ringe. So, die Szene, um die es geht, ist die Szene, als das Maul Saurons aus Mordor rauskommt und versucht, die Helden, in Anführungszeichen, zu taunten, irgendwie halt irgendwie zur Weißglut zu bringen. Und zwar ist es so, diese Szene spielt kurz vor dem finalen Kampf. Also diese ganze große Schlacht im dritten Teil ist quasi schon rum. Also die große Schlacht ist vorbei und die Armeen stehen jetzt vor Mordor, ne, vor diesem riesigen Tor. Alle sind da, also alle, die halt nicht Frodo und Sam sind oder die halt die Hobbits sind, also Aragorn, Gandalf, Gimli, Legolas, alle stehen sie in endlosen, vor diesen endlosen Reihen von Saurons Heer, ne, du weißt gleich, ist die Kacke am Dampfen, wenn jetzt nicht irgendwas passiert. Es ist einfach ein Moment größter Spannung, es ist einfach alles so aufgeladen, ne. Und dann siehst du auch noch vorher die Szene, wo Gimli und Legolas miteinander sprechen und der Gimli sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite von einem Elb sterbe, und Legolas guckt sie ihm runter und sagt, wie wäre es mit Seite an Seite eines Freundes? Na, wo du denkst, oh, voll geil und so. So, und in der Extended Version ist es eben so, dass also ein Bote Saurons aus diesem Tor geritten kommt, Tor geht auf, dieser Dude reitet da raus. Und das ist eben das Maul Saurons. Und das ist so ein Typ in so einer schwarzen Rüstung, der hat so ein riesiges Maul, der könnte aus Berserk sein. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Und der reitet dann da raus und schmeißt quasi dem Aragorn das Mithril-Hemd von Frodo vor die Füße und sagt halt sowas im Sinne von, das Schicksal eures Freundes wird auch eures sein, ne, um halt zu zeigen, ihr werdet auch sterben, Frodo ist tot, es gibt keine Hoffnung, wir haben den Ring, ihr seid am Arsch, so auf gut Deutsch, um sie halt zu demoralisieren. Und der spottet dann halt einfach noch weiter, dieses Maul Saurons, und was macht Aragorn, der eigentlich sonst die ganze Zeit immer recht beherrscht war, er zieht sein Schwert und köpft das Maul Saurons, köpft diesen Reiter, und damit ist die Szene vorbei.
Hä, aber es ist dann, ich habe den Film nicht mehr so ganz so im Kopf, deswegen fällt es mir schwer nachzuvollziehen, was du daran so schlecht findest, weil ich gerade denke mir, okay, passt, aber ist dann damit eigentlich der Film vorbei, oder?
Oder nein, noch lange.
Klär mich auf, ich habe nur Fragezeichen im Kopf.
Also ich habe hier einige Sachen, die ich an dieser Szene schlecht finde. Also zum einen ist sie natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr in sich geschlossene Szene. Dieses Maul Saurons kam vorher nie dran. Es gab nie jemanden, der für Sauron gesprochen hat. Also ein Stück weit natürlich Saruman, ne, der von Sauron beeinflusst war und so, das schon. Aber es gab niemanden, der direkt
für Sauron... Das war sein Pressesprecher, ne?
Ja, sozusagen. Und auf dem Papier klingt die Szene auch ganz gut, Martin. Ne, noch nach der großen Schlacht und noch bevor der Ring ins Feuer geworfen wird, taucht halt diese Figur auf, die halt nochmal so diese Hoffnungslosigkeit symbolisiert. Ne, so von wegen, ja, guck mal, hier ist das Mithril-Hemd von Frodo, wir haben sie, er ist tot, es gibt keine Hoffnung mehr. Problem ist, im Film weißt du als Zuschauer und Zuschauerin, dass Frodo und Sam noch leben. Das heißt, diese Szene hat überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du weißt, dass die leben, warum, also selbst klar, natürlich wissen das Aragorn und Co. nicht, aber du weißt es halt und dadurch ist es halt so, ja, okay, der hat es denen jetzt gesagt, weil wir wissen ja, dass alles gut ist.
Und wir wissen ja auch, dass die deswegen nicht aufgeben werden.
Ja, eben, genau. Also ja. Das ist so, die Idee ist ganz gut, aber es ist so, es ist zum einen schon mal schlecht getimed. Das ist Punkt eins. Ich persönlich finde auch einfach dieses Maul Saurons unfassbar trashy. Ne, das optisch passt es schon, weil diese ganzen, ne, die Orks sehen garstig aus, ne, das sieht manchmal wie aus so einem Horrorfilm aus. Und der, wie ich gesagt habe, dieses Maul Saurons würde auch locker in so ein Berserk oder so reinpassen, so Dark Fantasy-mäßig. Ne, alles drumherum ist episch. Ne, ich habe eben diesen Spruch von Gimli und Legolas gesagt, die sich darauf eingestellt haben, jetzt in dieser Schlacht zu sterben. Und dann wirkt es einfach so hardcore überzeichnet, dass das wie so ein Stachel im Fleisch ist, dass jetzt dieser Bote da rauskommt und etwas verkündet, was du als Zuschauer oder Zuschauende schon weißt, dass es nicht so schlimm ist. Und dadurch, dass dieser, Ich habe das hier ins Skript geschrieben. Das ist wie ein Flitzer, der mit einem Cosplay durch die Szene rennt. Weil dieses Cosplay, weil es halt einfach so, ne, dunkle Armeen und dann kommt einfach mal dieser Dude im Cosplay und sagt, haha, guck mal hier, Frodo ist tot. Ne? Das ist so, das passt überhaupt nicht zu der Stimmung. Und da gibt's auch, alles vorher war so getragen, ne? Da gibt's dann diese Schlacht, da gibt's diese Ansprache von König Theoden, bevor sie halt dann in diese Schlacht reiten, ne? Und der sagt sowas hier, pass mal auf. Der sagt sowas, seine Rede geht nämlich so, die ist relativ kurz, die ist relativ geil, wie er dann halt vor seinem Mann, ne, vorbeireitet und dann ruft er, Speer wird zerschellen, Schild wird zersplittern, ein Schwerttag, ein Bluttag, ehe die Sonne steigt. Reitet, reitet nun, reitet zur Vernichtung, zum Ende der Welt, tot, und dann reiten sie los, und du denkst, boah, ist das alles geil, und dann kommt halt dieser Cosplay-Dude und sagt, ha, guck mal, ich hab Frodos Hemd. Lol. Ja.
Ja, das wirkt so, als hätten sie das Gefühl gehabt, so, es ist doch noch nicht emotional, könnte es sein, dass es nicht emotional genug ist? Also ich stelle mir so ein deutsches Meeting vor, und das Marketing-Team hat quasi das aufbereitet, so, ne, ohne diese Szene. Und dann kam aber einer der Chefs und hat gesagt so, ja, aber machen Sie das Logo doch nochmal größer. Also merkt man, dass die Emotionen sind, merkt man, dass das emotional sein soll? Können wir nicht noch? Und dann sagt das Team so, ja, aber Chef, hier, deswegen sagt er das doch zum Gimli und so, dass die Fans das spüren und eigentlich wollen alle kämpfen. Und es wird auf jeden Fall gekämpft. Dessen sind sich die Fans sowie die Figuren bewusst. So, ja, aber kann da nicht noch mal einer was, den Aragorn ein bisschen provozieren? Das ist doch hier unser Typ, ist doch unser Rambo. Den mögen doch die Leute. Kann der nicht noch mal? So wirkt es ein bisschen.
Es ist witzig, weil ich habe hier im Skript stehen, du wirst gleich lachen. Und dann kommt halt einfach Saurons PR-Manager, um das zu tun, was PR gerne macht, theatralisch heiße Luft verbreiten.
Ja, es wirkt so.
Ja, es ist halt genau so. Und das ist, was ich habe eben gesagt, das könnte einen ganzen Charakter kaputt machen, weil was Aragorn ja dann macht, er köpft den Typ ja einfach, der verspottet die weiterhin und er verspottet natürlich auch seine Freunde, ne, Frodo und Sam und so, die sind tot. Und dann macht Aragorn halt was überhaupt nicht seinem Charakter entspricht. Dass er den halt köpft. Ne, das ist einfach eine impulsive Handlung. Und Aragorn ist ja kein impulsiver Charakter. Der ist sehr wohl überlegt, der ist sehr wohl erzogen, der ist, der müsste eigentlich an seine Freunde glauben. Klar, man könnte es jetzt so auslegen, dass er diesen Bullshit vom Maul Saurons nicht glaubt und ihn deswegen erschlägt. Aber es wirkt halt wie so eine Impulsivhandlung, die einfach nicht zu ihm passt. Und dann kommt halt noch hinzu, wenn man das jetzt mal an unseren heutigen Standards anpasst, don't kill the messenger. Das machst du halt einfach. Das machst du nur, wenn du der Böse bist. Dann tötest du den Boten und tackerst eine Nachricht an seinen Rücken und schickst ihn zusammen mit seinem Kopf unterm Arm zurück zu dem anderen, zu der anderen Fraktion. Und das ist halt so, das passt hinten und vorne nicht. Aragorn würde den nicht einfach köpfen. Und es wäre eigentlich theoretisch ein Kriegsverbrechen.
Und der Film funktioniert ja auch offenbar ohne diese Szene ganz gut.
Ja, deswegen wurde sie auch gecuttet. Ich gehe mal davon aus, dass der Peter Jackson die halt gedreht hat, weil sie im Buch drankommt. Und hat sich dann entschlossen, die zu cutten, weil sie hat keinen Mehrwert. Ne? Die hat keinen narrativen Nutzen. Sie dreht nicht an der Spannung, sie dreht nicht an den Emotionen, sie gar nichts. Sie ist einfach nur da, um irgendwie unfreiwillig komisch vielleicht sogar zu wirken. Um vielleicht einen Charakter zu demontieren, der bisher sehr beliebt war. Und wie du gesagt hast, Aragorn, das ist unser Rambo, jetzt holen wir den aus der Reserve. Das passt halt einfach nicht. Es gibt keine neuen Informationen. Es passiert einfach nichts. Und dann kommt zum Schluss halt noch hinzu, dass diese Szene halt sehr übel getimed ist. Ne, wir wissen eigentlich, dass Frodo und Sam nicht tot sind. Das ist alles gut. Und das Pacing kommt halt trotzdem zum Stopp, weil die Armeen stehen sich ja schon gegenüber. Und sie müssen ja quasi drauf warten, dass Frodo den Ring in den Berg wirft oder halt auch nicht. Das wissen Aragorn und Co. ja überhaupt nicht, ob er das schafft. Und da kommt halt dieser Clown da raus, diese fucking Mickey Maus, und es passiert diese Szene. Und das macht halt viel mehr kaputt oder hätte viel mehr kaputt machen können, als es irgendwie geholfen hätte.
Siehst du übrigens den Kater da hinten?
Ich habe den vorhin schon beobachtet, ja.
Dass er da irgendwas rüberschiebt. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe die Extended-Version, glaube ich, nie gesehen. Den habe ich damals im Kino gesehen, den dritten Teil. Die Leute können ja gerne in die Kommentare schreiben, was sie von der Szene halten, ob sie denken, hey, war doch voll geil, Max, was redest du da? Beste Szene ever, Aragorn, danke, dass du es gemacht hast. Oder seid ihr eben auf Seite Team Max und sagt, ja, stimmt, ein Glück, dass es diese Szene offiziell nie gegeben hat.
Ja, und dann hat das in Deutschland, dann spricht halt auch noch der fucking Thomas Fritsch dieses Maul im Deutschen. Der Thomas Fritsch war ein sehr, sehr bekannter deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Der hat zum Beispiel den Scar in König der Löwen gesprochen. Ne? Der hat auch so eine richtig mächtige, der hat so eine Erzähloper-Stimme auch gehabt. Ne? Den verpulverst du nicht für sowas. Der war total gut. Also ja, das ist schmerzt mich jedes Mal, diese Szene zu sehen, aber im Sinne der ganzen Geschichte, die ich so toll finde, stehe ich es jedes Mal durch.
Jedes Mal, das heißt, du schaust die Extended Version öfter?
Naja, also es ist schwer, die Ehefrau davon zu überzeugen, sie zu gucken, weil sie sie schon so gut kennt und weil es halt auch ein ziemlich großes Zeitinvestment ist. Aber halt, das ist wie wenn du dein Lieblingsessen halt alle paar Jahre wieder isst und das funktioniert halt jedes Mal wieder. Die Dialoge sind geil, das sieht geil aus, es gibt so viel, was mich persönlich daran inspiriert, weil das halt einfach so gut gemacht ist, weil ich natürlich klar damit auch groß geworden bin. Wenn man das jetzt irgendwie nicht damals im Kino gesehen hat, diesen Hype nicht miterlebt hat oder da nicht auf dem Hype-Train war, da wird man sich denken, ja, okay, sind vielleicht ganz gute Filme, aber mit mir macht das was und deswegen gucke ich die gerne immer wieder.
Gehörst du zu den Leuten, die sagen, Herr der Ringe ist dein Weihnachtsfilm?
Nein, weil ich mir den auch im Sommer angucken würde, aber die Eva sagt das immer. Ja, frag mich zu Weihnachten nochmal.
Das habe ich nämlich schon mal beobachtet. Ich glaube, irgendwo auf Social Media, ich glaube, auf dem Kanal vom Steven Gätchen oder so, da hat er nämlich, glaube ich, dafür argumentiert, dass er ein Weihnachtsfilm ist, weil irgendwie zur Weihnachtszeit kommen alle zusammen und dann schauen sie sich diesen Film an über diese Freunde, die diese Aufgabe zusammen bestehen. Ja. Ne? Mal romantisch gesprochen, ich weiß nicht mehr, wie er es erklärt hat, aber halt irgendwie schon so, dass das halt irgendwie einfach zusammenpasst.
Naja, es ist halt irgendwie so, ja. Ne, so ein Feiertagsfilm, der läuft seit Jahren halt immer um Weihnachten rum an den Weihnachtsfeiertagen, weil das halt so ein Blockbuster-Ding ist. Ist ein bisschen wie mit Doch stirb langsam. Ist ja auch mittlerweile ein Weihnachtsfilm.
Der Leute, die ja Weihnachten ein.
Ja.
Wenn der noch nicht gelaufen ist, dann darfst du den Adventskalender eigentlich noch nicht aufmachen.
Ja. Yeah.
So, wir fangen sehr negativ an in dieser Folge, aber die zweite Hälfte wird deutlich positiver. Denn jetzt sprechen wir über die guten Szenen, die wir mitbringen. Max, möchtest du anfangen oder soll ich?
Nee, wir machen abwechselnd. Fang du an.
Okay. Ja, dass wir abwechselnd machen, ist ja klar.
Ach so, nee, ich habe hier eben gequatscht, deswegen... Bist du wieder dran. Ja.
Passt. Dann komme ich jetzt mit meiner guten Szene und da freue ich mich richtig drüber, weil eigentlich finde ich nicht nur die Szene gut, sondern den ganzen Manga-Anime, den ich nicht geschaut habe. Jetzt muss ich kurz gucken, weil vielleicht habt ihr es gesehen. Mein Kater hat sich zwischenzeitlich auf dem Schreibtisch positioniert und ich musste hier alles ein bisschen verstecken. Vinland-Saga habe ich dabei.
Oh yeah.
Genau. Im Detail geht es bei mir zum Band 15, ich glaube Kapitel 105 passiert, was ich gleich mit euch bespreche, aber vorher möchte ich euch natürlich abholen, damit ihr besser nachvollziehen könnt, was ich da so geil finde. Und ich bin sehr gespannt auf Maxes Reaktion. Wir haben vorher ein bisschen drüber gesprochen, wer weiter ist. Und ich dachte, dass der Max schon von der Vinland-Saga Geek ist und alles gesehen hat, bis er mir sagte, dass der Anime noch gar nicht so weit ist. Ich dachte, das ganze Ding wäre schon durch. Deswegen Spoiler-Warnung, Band 15 ist irgendwie, ich glaube, du hast gesagt, die Folgen gehen bis Kapitel 101.
Ja, genau, also wenn ihr Anime-Only seid, dann ist das, dann wäre, kommt jetzt wahrscheinlich eine Szene, ich weiß es ja auch nicht, die vermutlich am Anfang einer potenziellen dritten Staffel kommen würde, wenn sie denn irgendwann gibt.
Genau, also wenn ich euch jetzt spoiler, dann entschuldige ich mich schon mal, aber ich finde diese Szene so herrlich, dass ich jetzt einfach darüber sprechen muss. Wer den Manga liest, der kennt sie ja schon. Deswegen freue ich mich, wenn ihr euch jetzt mit mir freut und weiter zuhört. Die Katze legt gerade übrigens den Kopf mega süß auf den Laptop, das muss ich euch zeigen.
Diese Katze weiß genau, was sie tut, ey.
So, warte, jetzt bin ich ein bisschen zu hoch. Machen wir wieder so. Binnensager. Worum geht es in Vinland Saga? Vinland Saga ist eine historische Wikinger-Geschichte. Es beginnt als Rache-Story, kann man so sagen. Wir sind ja in einem Dorf beim jungen Thorfinn, ein kleiner Junge, der eben Wikinger werden möchte. Sein Vater, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, Thors, ist ein sehr berühmter und sehr respektierter Mann. Ist wohl auch mal ein sehr starker Krieger gewesen, mit dem man sich nicht anlegen sollte. Hat aber dem Krieg den Rücken gekehrt und lebt da jetzt in seinem Ort und hilft halt den Leuten und ja, ist einfach ein guter Typ. Bis eines Tages dann der König, ich glaube von Dänemark, irgendein König kommt, will einen Krieg anfangen und sagt, Thors, ab in meine Truppe. Und da hat er eigentlich weniger Bock drauf. Und so passiert es, dass er dann aber trotzdem nochmal unterwegs sein muss. Und der Thorfinn hat immer zu seinem Vater aufgeschaut und wollte quasi so sein wie er. Also hat er sich aufs Schiff geschlichen. Und genau, hat sich aufs Schiff geschlichen und wollte mit seinem Vater unterwegs sein. Dann passiert's, was kommen muss. Thors stirbt in der Schlacht, wird von einem bestimmten Typen umgebracht. Ja?
Der stirbt doch in einem Hinterhalt, oder nicht?
Ja, in einem Hinterhalt hätte ich jetzt gesagt, genau. Da gibt's nämlich diesen einen Typen, der bringt den Vater. Richtig. Und der Thorfinn schwört Rache. Und im Prinzip verfolgen wir ab da nur noch den Thorfinn, wie er den Aschalat besiegen möchte. Der nimmt ihn auf, weil der Thorfinn ziemlich stark für sein Alter ist, aber gerade noch kein Gegner für ihn. Und der sieht natürlich aber der erwachsene Potenzial in ihm, nimmt den mit. Und dann wird Thorfinn auch noch der Bodyguard von so einem Königsanwärter und so. Und da passieren dann noch ganz viele andere Sachen. Auf jeden Fall haben wir diesen übelst wütenden Jungen, der mit dem Vater, mit dem Mörder seines Vaters umherzieht, bis er endlich seine Rache kriegt.
Was super interessant ist, ne, dass er halt quasi den umbringen will und der andere, der Aschelad, hat ihn halt quasi unter seine Fittiche genommen. Das ist eine total interessante Konstellation. Und den, wie heißt denn der König, den du ihm gesagt hast, der spielt ja später nämlich auch eine wichtige Rolle.
Ist es der Sven?
Nee.
Die haben alle so verrückte nordische Namen, weiß ich gerade nicht. Da spricht er auch in Band 15 nochmal mit ihm.
Thorfinn, Torkel, Kanut, Mein Güte, weil der sieht doch am Anfang auch so androgyn aus.
Ja, genau. Später dann nicht mehr. Ich hab's ist immer weniger mit Namen.
Ja, der heißt im Englischen Kanut. Wie heißt denn der auf Deutsch? Der hat doch nicht.
Ich glaube, der heißt sogar Sven.
Im Zweifelsfall heißen sie alle Sven.
Der müsst ihr jetzt mit uns durch, Leute. Moment.
Ja, weil das ist nämlich tatsächlich, also wichtig, um zu erklären, weil ich da noch was sagen will, was wichtig ist.
Wahrscheinlich sage ich das dann auch.
Knut, natürlich.
Ah, Knut, nicht Sven, Knut. Ja, genau. Auf jeden Fall ist er der Bodyguard und so und dann passieren wichtige Sachen. Und dann gibt's den ersten großen Wendepunkt in der Story und zwar stirbt der Aschalad und der Thorfinn kriegt seine Rache nicht.
Ja.
Und wir denken uns, what the fuck, weil das ist hier das Ding, was wir sehen wollen. Wir denken die ganze Zeit, darum geht's in der Geschichte.
Ja.
Und dann wird ihm das genommen, sein einziges Lebensziel, das einzige, was ihn motiviert, quasi dran zu bleiben, wird ihm einfach genommen und dann gibt's einen riesigen Cut und plötzlich
Farming Simulator.
Ja, plötzlich ist der Thorfinn ein Sklave und muss auf einem Hof arbeiten. Jahre vergehen und er ist optisch verändert sich, weil er halt auch gewachsen ist und so. Und totaler Sinneswandel. Er hat immer jeden Abend Albträume, hat mit den Dämonen, mit seinen Dämonen zu kämpfen, weil er ja viele Leute schon frühs umgebracht hat. Krieg war großer Bestandteil seines Lebens, das sehen wir auch alles bis dahin. Und dann arbeitet er auf diesem Hof und möchte was komplett anderes quasi machen. Möchte sich frei arbeiten mit einem anderen. Und auch so versucht er, Konflikte immer, nicht wie sonst, immer mit Gewalt zu lösen, sondern schlägt einen anderen Weg ein.
Ja.
Und dann passieren ein paar Sachen, wo er dann das neue Ziel für sich entwickelt. Und das ist jetzt ganz wichtig für die Szene, die ich gut finde. Und zwar möchte er auf der Insel oder dem Bereich Vinland quasi ein Land gründen, wo alle Menschen frei sind. Und das ist ein richtig krasser Charakterwandel von ich töte jeden, der sich mir in den Weg stellt, zu ich möchte sozusagen ein Land für alle. Maxe?
Ja, genau. Das ist dieses Finnland übrigens, das sie suchen. Das gab's ja wirklich. Das ist Amerika übrigens. Also sie, ne, das ist quasi, Amerika ist quasi das Finnland für ihn, das Vinland. Und es heißt ja auch immer, dass die Wikinger die ersten waren, die in Amerika Fuß gesetzt haben, schon bevor Christopher Columbus das getan hat. Und das Interessante ist, was wir eben gesagt haben, worüber wir gedacht haben, Thorfinn spielt dann den Farming Simulator und wird halt kompletter Pazifist. Und vorher war er mit dem Knut unterwegs, ne, bei dem wir eben den Namen gesucht haben. Und der hat auch so langes blondes Haar gehabt und so weiter. Und mit dem hat er sich auch so ein bisschen angefreundet. Und der war halt ein Weichei, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Und da vertauschen sich dann die Rollen. Ich weiß nicht, ob du da noch drauf eingehen willst, aber Thorfinn ist dann auf dieser Insel, er spielt Farming Simulator, er hat das Schwert niedergelegt und dann kommt eben Knut als neuer, ich weiß nicht, ob er König der Dänen ist, ich glaube ja, und der ist auf einmal jetzt halt der Kriegstreiber geworden und dann treffen die beiden wieder aufeinander und da hat der Anime übrigens aufgehört und das war halt ganz geil zu sehen, wie Thorfinn halt seine Wut abgelegt hat, die er halt die ganze Zeit als Jugendlicher gehabt hat. Und Knut hat sich ins komplette Gegenteil, ne? Die Charakter-Achse haben sich so komplett ins Gegenteil verkehrt. Und Knut ist jetzt, da gibt's auch so eine Szene, da steht er irgendwie am Wasser und hält die Hand so ans Wasser und er sagt dann sowas wie, er kann das Wasser zum Stoppen bringen, wenn er will, ne? Weil er so von sich überzeugt ist und so. Das ist ziemlich krass. Und Thorfinn lässt sich dann auch verprügeln, um ihm halt, ne, klar zu machen, er zieht die Waffe nicht gegen den Knut und so weiter und so weiter. Da hörte dann auch der Anime auf. Also ich weiß dann, das, was jetzt kommt, kenne ich nicht. Das ist jetzt nur so als Kontext.
Ich freue mich, so wie du es jetzt hast, Revue passieren lassen, was da passiert ist, habe ich ja neulich erst gelesen. Mir macht es richtig Spaß. Es ist so, wie der Max sagt, da vertauschen sich die Rollen. Dieser Knut wird ganz anders, weil der auch durch bestimmte Umstände überhaupt in die Position erst kommt, in der er jetzt ist. Der hat dann auch mit seinen Dämonen zu kämpfen, der Knut. Und die treffen aufeinander und dann geht's ein bisschen weiter. Und zwar möchte der Thorfinn, wie gesagt, dieses Land aufbauen. Allerdings braucht er dafür Männer und Mittel. Und die versucht er sich zu besorgen. Und dann gibt's einen, oh Gott, hoffentlich erzähle ich euch nichts Falsches. Ist es ein Graf, ist es ein König? Auf jeden Fall ist es einer, der was zu melden hat und der hat Ressourcen. Und den suchen die auf.
Der geht doch mit dem Leif Erikson mit, ne? Das ist ja eigentlich der, ja.
Genau. Und ne, das Team bildet sich, die fahren los und die haben diesen Auftrag. Und wichtig ist halt eben zu wissen, dass der Thorfinn, nur weil der jetzt so drauf ist, wie er drauf ist, heißt das nicht, dass er keine Gefahr darstellt. Auch auf dem Hof, wo er arbeitet und so, muss er immer wieder, was er nicht mag, quasi sich verteidigen oder zu Gewalt greifen, um halt andere zu beschützen. Und da wird immer sofort klar, dass er irgendwo noch derselbe ist. Ne? Was den Kampf angeht, da kann ihm keiner was. Und das ist wichtig zu wissen, weil die gehen dann zu diesem Typen, der Ressourcen hat, wollen sich ein Darlehen geben lassen, wollen sich helfen lassen. Und natürlich ist der Typ ist auf ein Geschäft aus. Der sagt quasi, was kannst du mir bieten und was nicht, damit ich dir überhaupt helfe. Fruchtet deine Idee, etc. Und der Thorfinn hat nichts und versucht trotzdem halt mit ihm über das Gespräch, über die Vernunft, ne, sozusagen seine Idee, was rauszuholen. Und dann, und jetzt obacht, alle Alphas, alle Ehrenmänner werden sich denken, so was erzählt er da für eine Scheiße, wie kann das gut sein? Sagt der König nämlich zum Thorfinn, er gibt ihm, was er will, nur küss meine Füße. Und Wikinger, Ehre, alle so, wow, ne, kannst du nicht zum Thorfinn sagen, der Thorfinn rastet dir aus. Und was macht der Thorfinn? Der freut sich so dermaßen, dass es nur das ist, was er tun muss, um sein Ziel zu erreichen. Und will ihm den Fuß küssen. Und der König zieht natürlich den Fuß weg und ist so irritiert und geschockt, du Depperler, was machst du? Ne? Das kannst du nicht bringen. Und das fand ich so geil, dass der Typ einfach weil er sich dessen bewusst ist, wie scheiße Krieg ist und Menschen töten im Namen der Ehre und so, dass er das komplett ausblendet und sich denkt, diese einfache Handlung würde so viele Menschen quasi bereichern. Ja, dann mache ich's halt. Und als er das dann auch seinen Leuten erzählt, denken sich alle so, Thorfinn, was ist denn los mit dir? Ne? Hast du keinen Funken Ehre im Leib? Und ich fand es faszinierend, wie dieser kleine, wütende Junge nicht begreift, warum die seine Handlung so schlimm finden. Weil er ja damit vorankommt. Weil falscher Stolz hätte ihm in dieser Situation überhaupt nichts gebracht. Und da dachte ich mir, fuck Thorfinn, er hat vorher schon mein Herz gewonnen. Aber dann dachte ich mir, diese Figur, die zieht durch. Ja, und das fand ich richtig gut. Und ich glaube, Max, wenn es dann irgendwann weitergeht und du siehst diese Szene, das ist auch so ein kleines, so ein Vogel, der wird dann als Symbol auch verwendet, ne, gibt's so, sag ich mal, eine kleine Metapher und das spielt alles so herrlich rein, wie der Thorfinn mit diesem König spricht. Und ich glaube aber auch, dass der, ich muss mir Band 16 jetzt kaufen, der, dieser König oder der Geldgeber, der ist durchaus beeindruckt von dem Thorfinn und ich glaube, der feiert den mehr, als er zugeben möchte. Und ja, wie der dem da den Fuß küssen würde, einfach um sein Ziel zu erreichen, dachte ich mir, ja genau, das ist es. Manchmal müssen wir diesen Stolz ablegen und so, was jetzt nicht heißt, dass man jedem den Fuß küssen muss, aber in dieser Dimension, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, ne? In dieser Welt voller Gewalt ist das hier quasi der kleinste und unwichtigste Akt, um Großes zu erreichen. Ja, und deswegen fand ich das so geil, dass der Thorfinn da überhaupt kein Problem darin sieht. Er sagt, ach, das jetzt, ich habe so viele Leute umgebracht, weil schon, da ist es ein Kinderspiel.
Ich habe so viel Scheiße gefressen, dass es überhaupt gar kein Problem, den Fuß zu küssen, ja.
Und genau.
Das ist auch so ein bisschen, ich finde, dass diese Szene passt auch so ein bisschen in diese heutige Zeit. Ich meine, Finnland Saga ist jetzt schon ein bisschen älter und dieser Band ist auch schon ein bisschen älter. Der hat jetzt bestimmt, ich lüge, müsste auch schon 10, 15 Jahre auf dem Buckel. Aber ich glaube, dass es vielen Leuten heute ganz schwer fällt, ihren Stolz runterzuschlucken und auch einfach mal anderen Leuten vielleicht Recht zu geben oder einfach mal den eigenen Standpunkt nicht über den einer anderen Person zu heben, weil man glaubt, man sei im Recht, sondern man muss irgendwie eine Verhältnismäßigkeit sehen. Und deswegen ist das auch so stark, wie du gesagt hast. Der war ein total krasser Krieger. Dann hat er das Farmleben gesucht. Und dann sieht er einfach nur diesen Akt, was, ich muss nur einen Fuß küssen. Und für mich ist das total logisch. Also ich kann mich da total gut reinversetzen. Wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich den Fuß auch küssen, weil der Aufwand im Vergleich zum Vertrag, das steht ja in überhaupt, Ertrag, das steht ja überhaupt in keinem Verhältnis. Das ist ja, ich musste jetzt tatsächlich so ein bisschen an Ruffy aus One Piece denken. Ich könnte mir vorstellen, dass der theoretisch sowas auch machen würde, weil er sich denkt, ja klar, wenn das ist, was ich aufbieten muss und bekomme im Gegenzug was viel Größeres, dann mache ich das.
Und das ist kein Aufruf jetzt irgendwie so, macht euch alle klein und küsst den Obrigen den Arsch und tut, was man euch sagt, sondern es geht ja um diesen Stolz, wirklich um diesen falschen Stolz, um dieses, was ist richtig, was ist falsch, wo kommt man her etc. und wo will man hin und ist unsere Wut an manchen Stellen wirklich so gerechtfertigt, wie wir vielleicht denken. Und das spielt so viel rein in diese Szene und da ist dann ja dieser König einfach das Arschloch. Weil er den Fuß geküsst haben will, statt sich einfach freiwillig für die gute Sache einzusetzen. Deswegen checkt Vinland Saga aus, da steckt so viel drin. Ich liebe diesen Manga und das ist etwas, das hatte ich schon seit Jahren nicht mehr und zwar habe ich so richtig erst dieses Jahr in die Serie reingefunden und es gibt schon so viel davon, ich muss quasi auf keine Bände warten, sondern immer wenn ich ihn brauche, kaufe ich mir einen neuen Band und das ist ein echt geiles Gefühl als Manga-Fan, wenn man immer 4 Monate auf dem Band warten muss.
Ja. Ja, vor allem sind das auch so, ich finde es immer geil, wenn es Geschichten schaffen, mit so einer im Prinzip ganz simplen Szene oder so einer kleinen Tat, das ist keine epische Schlacht oder irgendwie ein Kampf oder so, sondern mit so einer kleinen Tat die halt so eine Ohrfeige zu geben und du checkst, wie geil ist das denn, weil es ja nichts Großartiges ist, natürlich die Füße küssen per se ist jetzt nichts, was man oft sieht, aber trotzdem, ne? Und das ist so, wo du da sitzt, denkst dir einfach, geil, dass mich jemand so bei den Eiern hat mit so einer simplen Tat. Und da weiß man dann, dass man sich in diese Geschichte verliebt hat. Wenn die so hittet.
Ist so. Ich habe mich in den Thorfinn verliebt. Ich finde, das ist eine wirklich richtig gut geschriebene Figur, wie die sich wandelt, was der da macht, ne, seine Einstellungen so. Vorher hätte ich mich nicht mit dem identifiziert. Ja. Plötzlich identifiziere ich mich mit ihm. Und so. Richtig gut. Ich will das jetzt auch nicht kaputt reden. Ne, ich will nicht zu viel loben. Sondern checkt es unbedingt aus und schreibt uns dann in die Kommentare, wie ihr es findet. Und wenn ihr es schon gesehen habt, auch in die Kommentare damit, könnt ihr das bestätigen oder nicht.
Huch, Max, tut mir jetzt fast ein bisschen leid. Wir hätten mit Finnland Saga aufhören sollen, weil das so eine schöne positive Note ist. Denn ich werde mit einer nicht so positiven Note beenden.
Oh je.
Aber das ist dann unseren Zukunfts-Ich in 10 bis 15 Minuten geschuldet, da uns aus der Scheiße wieder rauszuziehen. ich spreche jetzt über eine gute Szene aus Hunter x Hunter. Ich halte mal den Band hoch. Hunter x Hunter.
Ein Manga mit durchaus vielen guten Szenen.
Oh ja. Ich glaube, der hat mich auch so das erste Mal so richtig fühlen lassen. Also etwas, was ich vorher noch nicht gefühlt habe. Und ich habe hier geschrieben, in meinem Skript steht, gute Szene, Hunter, Hunter, Gon rastet aus. Und jeder, der Hunter, Hunter gesehen oder gelesen hat, weiß, was das bedeutet. Das ist nämlich nicht einfach nur ein Ausrasten, das ist einfach das ultimative Ausrasten. Was ist Hunter, Hunter? Hunter, Hunter ist ein Shonen-Manga, der ist 1998 gestartet und der läuft theoretisch, also er läuft heute noch, aber der Togashi, der Yoshihiro Togashi, der hat Rückenschmerzen, deswegen hat er manchmal so jahrelange Pausen und der Manga ist dann auch viel, viel mit Schrift und wenig gezeichnet, so, also die Leute sind immer noch Fans und immer wenn ein neues Kapitel rauskommt, wird unendlich gefeiert, aber es ist ein Schmerz, dem zu folgen. Und was an Hunter x Hunter so gut ist, es beginnt im Grunde als normaler Shonen mit Gon als dem Hauptcharakter, der auch so ein bisschen naiv ist und so. Je weiter man das liest, desto mehr ist es eigentlich eine Dekonstruktion des Genres. Wir haben da auch mal eine Folge zu dem Shonen-Genre gemacht. Ich werde den Link in die Shownotes setzen. Das ist nämlich eigentlich super interessant, was dieses Genre alles zu bieten hat, nämlich eigentlich sehr viel mehr als bloß kämpfen. Und Hunter x Hunter lebt so ein bisschen durch die Themen, die der Mangaka, der Togashi-san, zu jener Zeit halt, in denen er halt interessiert war. Das heißt, von Arc zu Arc kann Hunter x Hunter sehr unterschiedlich sein. Das kann einmal so eine Mafia-Geschichte sein. Dann bist du auf einmal in einem Videospiel drin, wo er sich ein eigenes Kartenspiel ausgedacht hat. Und dadurch fühlt sich jeder Arc so ein bisschen anders an und das macht es auch so wahnsinnig gut. Eine der größten Stärken von Hunter x Hunter sind die ambivalenten und wahnsinnig gut geschriebenen Charaktere und das war im Prinzip auch das, was mich ursprünglich mal inspiriert hat, Gelbauge anzufangen und zu schreiben. Also es ist eine meiner größten Inspirationen. So, worum geht es in dieser Szene? Ich habe eben schon gesagt, Gon ist die Hauptfigur, der ist so ein bisschen, ja, so niedlich fast, ne? Der ist so naiv und geht in die Welt hinein, der ist auf der Walinsel aufgewachsen und weiß nicht viel von der Welt. Das heißt, wenn man diesen Manga liest oder den Anime guckt, entdeckt man das alles so zusammen mit ihm, weil er natürlich auch nicht weiß, was in der großen, weiten Welt so abgeht. Gon ist eigentlich sehr, sehr, ein sehr, sehr gutherziger Mensch. Er hat so ein bisschen ambivalente Moral, das kommt aber nur so durch zwischen den Zeilen raus. Und es gibt eine Szene in diesem Band, deswegen habe ich ihn eigentlich in der Hand, das ist im Prinzip der emotionale Höhepunkt der gesamten Geschichte, weil Gon eben ausrastet. Und dieses Ausrasten ist nicht einfach nur Ausrasten und jemandem in die Fresse hauen, kommen wir gleich noch zu, sondern das ist im Prinzip der komplette, absolute Tiefpunkt dieses Charakters, von dem du nie dachtest, dass es mal passieren würde. Und zwar geht es in diesem Arc, in dem das passiert, um die Chimera Ants. Das sind im Prinzip solche, naja, wie sagt man denn dazu, Infiltratoren, solche Kreaturen, die haben ein Land überfallen und fressen dort die Menschen und haben sich quasi zu so einer neuen hybriden Menschenrasse entwickelt. Und die haben einen König und der plant dann auch natürlich die Welt zu übernehmen und so weiter und der ist halt ganz schrecklich. Und es ist, da ist die Verbindung zur Finnland-Saga, dass dieser Meruem, dieser König, als ganz schreckliche Figur anfängt und Gon eigentlich als ganz liebe Figur anfängt und dann entwickeln sie sich komplett gegensätzlich. Meruem checkt, dass die Menschen Werte haben, dass es nicht gut ist, sie zu töten und Gon entwickelt sich halt in die komplett andere Richtung. So, es ist so, dass Hunter x Hunter, der Manga, damit beginnt, dass Gon von so einer Art Mentor von Kite eine Lektion erteilt kriegt, dass er immer nett zu Tieren sein soll. Damit beginnt eigentlich der Manga, im Anime kommt es ein bisschen später und das ist eine wahnsinnig wichtige Person für Gon. Die Geschichte ist, dass Gon seinen Vater sucht und deswegen Hunter werden will. Und Kite ist halt irgendwie so eine Person für ihn, die war halt wichtig. Die hat ihm was beigebracht, was er das ganze Leben, was ihn beeinflusst hat. Und Kite wird von diesen Chimera Ants gefangen genommen, sage ich jetzt mal so. Und da gibt es dann diese Szene, wo Gon ausrastet, die wird dadurch vorbereitet, dass Gon eben in dieses Land reist, wo es halt diese Chimera Ants herrschen, die das übernommen haben. Und im Prinzip soll er dabei helfen, dieses Land halt von diesen Chimera Ants zu befreien. Und das Interessante an der Geschichte ist, der Meruem, also der Hauptbösewicht und Gon, die begegnen sich niemals. Na, das sind zwei Charakterparallelen und Parallelen begegnen sich niemals. Mathematik, hallo, hallo. Und Gon trifft dann auf einen von seinen Kommandanten, auf Pitu, heißt der oder die. Übrigens auch, Martin, sehr, sehr vorausschauend geschrieben, Pitu ist weder Mann noch Frau. was ich auch sehr cool finde. Und der will sie zur Rede stellen, weil, das wissen wir, vorher in der Geschichte, Pitu hat Kite getötet. Da gibt's so ein Bild, da sitzt sie an so einem Baum und hat diesen, der Kite hat so lange silberne Haare und hat diesen Kopf in dem Schoß und die Haare sind dann so im Wasser so verteilt und so, so ein ganz eingängiges Bild. Und Gon weiß das aber noch nicht, aber er weiß, dass Kite hier irgendwo sein muss und will halt einen von diesen Kommandanten stellen. Und dann gibt's so eine Szene, da entsteht so eine Patz-Situation. Und zwar will Pitu eine Vertraute von Meereim, die Meereim gezeigt hat, dass Menschen eben doch Wert haben, heilen. Die wurde in diesem ganzen Chaos, in diesen Kämpfen verletzt und Pitu heilt die. Da gibt es auch so ein Nennsystem und damit heilt sie, wie heißt sie, Komugi. Und du weißt als Leser oder Leserin oder als Zuschauer oder Zuschauerin, dass Kite schon längst tot ist, aber Gon weiß es nicht. Und dann sagt Gon, okay, Pitu, du hast 3 Stunden Zeit, dieses Mädchen zu heilen und danach will ich zu Kite. Und du weißt schon, der ist tot. Du weißt nicht, was passieren wird. Und dann gibt es dieses ganz berühmte Bild, das Fans kennen, wo Gon sich einfach nur mit so einem schwarzen Blick, ne, so hinsetzt. Hier unten ist Pitu, das ist Pitu. Und einfach nur wartet, dass diese 3 Stunden verstreichen, damit sie ihn zu Kite bringt. Und Pitu versucht natürlich Zeit zu schinden, weil die weiß, Kite ist tot. Und sie weiß, dass Gon irgendwas machen wird, oben was nicht berechenbar ist. So, das ist das Vorgeplänkel. Und dann verstreichen diese 3 Stunden und Pitu bringt Gon zu Kite, weil sie oder er hat einfach gar keine andere Möglichkeit hat, als es zu tun. Und dann sehen wir, dass an Kite versucht wurde, den wieder so ein bisschen zusammenzuflicken. Ja? Willst du was sagen?
Ich wollte was sagen, ja. Ja. Ich wusste nur nicht, ob du mich hörst, sondern wollte ich es nicht nochmal probieren. Und zwar habe ich es ja alles schon vor sehr vielen Jahren gelesen, als Jugendlicher und dann Anfang 20 und so. Und ich war ja dann so düsteres Zeug bis dahin noch gar nicht gewohnt. Ja. Und dann passiert eben das, was da passiert. Und das hat sich alles so heftig unangenehm angefühlt bis dahin. Und ich dachte mir auch so, what the fuck, was bin ich hier lesend? Hunter etabliert sich sofort schon in den ersten Bänden, dass er einfach anders ist, dass er deutlich gewaltvoller ist. Das ist kein Dragon Ball One Piece und so, ist alles, wie soll ich sagen, auf dieser Ebene ein Witz. Ja. Hunter kann Brutalität und da halt, wo man eben weiß, dass er schon tot ist und ich will jetzt nicht sagen, ich will nichts vorweggreifen, aber da habe ich mich echt komisch gefühlt, dass ich wusste nicht, wohin mit meinen Gefühlen, so warum finde ich das gerade so seltsam, warum finde ich das so schlimm?
Ja.
Und jetzt gebe ich es dir wieder.
Ja, das ist genauso. Das ist so ein Ding, du fängst das an und denkst, ja, schon. Und du hast zwischenzeitlich schon ein paar Sachen gesehen, wo du denkst, boah, voll geil, weil die Geschichten wahnsinnig gut erzählt sind. Aber du bist nicht drauf eingestellt, was da passieren wird. Und im Manga ist es tatsächlich gar nicht so schlimm. Ne, im Manga sieht man hier den Kite sitzen, hier, da, so. Und dann kippt er halt quasi, Gon sieht sein Gesicht nicht. Und er kippt dann quasi, ja, da, er ist längst tot. Ne, das ist so eine Doppelseite, da ist nicht viel drauf. Aber die haut dir sowas von in die Fresse. Und im Anime ist es so, da haben sie es ein bisschen schlimmer gemacht. Da versucht Kite noch aufzustehen. Den haben sie irgendwie so zusammengenäht. Und damit es noch mal mehr hittet, kann man jetzt drüber streiten, ob das mehr hittet. Aber du siehst dann auch einfach hier, wie Gon das halt einfach überhaupt nicht packt. Ne, du weißt, dieser Junge zerbricht gleich. Und das ist der Moment, wo er halt ausrastet. Und das ist dieser Breaking Point. Das ist der emotionale Höhepunkt. Auf der anderen Seite, da passieren Kämpfe und Meereim und Netero, der Kampf ist auch geil und da passiert die größte Scheiße, aber das ist der emotionale Anker. Und da geht der Gon halt komplett kaputt. Dann hast du hier so eine Doppelseite, wo lauter so Sachen stehen, ne, wo er sich selbst Vorwürfe macht. Und ich gehe jetzt gleich drauf ein, auch warum das so geil ist. Das ist ja alles nur Vorbereitung. Und dann rastet Gon eben aus. Und selbst Manga- und Anime-Fans, die Hunter nicht gesehen haben, aber die kennen diese Form von Gon, weil er so ganz lange Haare kriegt und auf einmal viel älter und muskulöser wird. Und zwar ist das, weil er halt durch diese Nen ist quasi das Magiesystem, er gibt alles auf, er gibt seine Vergangenheit auf, die Zukunft, er gibt einfach alles auf, um jetzt diese Form annehmen zu können, um halt einfach ultra abgehen zu können, weil er halt diese Rache will. Und das Ja, Punkt. Ich erkläre gleich, warum das so krass ist. Und das ist eben dieser emotionale Breaking Point. die Shonen eben mit dir machen können. Das macht auch One Piece. Und das machen auch andere Shonen. Und das ist so ein Moment, wo du denkst, was bin ich hier eigentlich sehend? Warum habe ich denn solche Gefühle?
Ich habe so viel dazu zu sagen, aber ich habe Angst, dass ich dir quasi die gute Szene weg.
Das macht nichts,
Szene wegnehme, weil im Prinzip sind wir ja schon bei der guten Szene und jetzt geht es ja darum zu erklären, warum sie so gut ist und dafür muss man halt eben Gon kennen.
Ja.
Und das, was da, das überlasse ich gleich dir, ich will nur sagen, das, was man jetzt denn da sieht, das ist eigentlich nicht Gon. Ist nicht Gon und deswegen ist es so heftig und ich glaube, das hättest du jetzt auch gesagt.
Ja, ich habe das hier tatsächlich stehen, also er ist halt einfach, er wird halt in diesem Moment, er will seine Rache, ja. Und da hat er vielleicht seine Parallelen mit Thorfinn eben. Und er bekommt seine Rache, aber er wird halt einfach zu einem Mörder. Der lässt jegliche Moral fallen. Und das eigentlich von der Figur, die vorher so niedlich war und so mit blauäugig die Welt gegangen ist. Und was die Szene und die vorherige, wo er auch so geduldig dort saß und gewartet hat, was das so gut macht, das kontrastiert halt Gons Charakter, wie er halt zu Anfang war. Es ist das komplette Gegenteil geworden. Er hatte schon immer diese typischen Shonen Eigenschaften von einem Shonen-Protagonisten, der sehr aktiv sein soll, sehr laut, so ein bisschen fröhlich und so war. Und er war schon immer moralisch fragwürdig. Aber es gibt jetzt kein Zwischendrin mehr. Das ist der absolute, ich habe noch nie vorher in der Geschichte und wahrscheinlich auch selten nachher eine Figur gesehen, die vom Autor so dermaßen gebrochen wurde, wie es mit Gon halt hier passiert ist. Und das baut sich ja vorher schon auf, dass du weißt, Kite ist eigentlich tot. Du weißt es als Zuschauer oder als Leser. Und schon vorher du weißt ja selbst nicht, was passieren wird. Du bist ja auf einmal auf der Seite von Pito, die eigentlich eine Böse ist. Und du willst auch gar nicht wissen, du willst, dass das da einfach aufhört. Ich weiß noch, so ging es mir, als wir in Anime geschaut. Ich habe gedacht, lass gut sein. Wir können jetzt hier einfach aufhören. Ich will gar nicht weiter gucken, weil es kann ja nur noch schlimmer werden. Und das wird es auch. Und man will ja auch gar nicht, dass Gon so unhinged wird, dass der so wird, weil du denkst, aber der war doch so putzig und der ist doch unser Held und so weiter. Und auch einfach die Eier zu haben, als Autor oder als Autorin, seine Hauptfigur so dermaßen in die Scheiße zu drücken. Das heißt immer, wir Autorinnen und Autoren lassen unsere Hauptfiguren leiden, aber die wenigsten haben so sehr gelitten wie Gon in diesem Moment, weil dieser emotionale Impact einfach so hart ist. Ja, da geht's auch gar nicht um...
Sorry, das ist ja auch nicht so, dass der jetzt heftig wird und dann sehen wir, wie er mit Mega-Attacken sich seine Rache schnappt, sondern er selbst kommt ja auch nicht glimpflich aus der Nummer raus. Die Scheiße geht danach ja noch weiter. Das ist nicht so, dass er sich dann zurückverwandelt und dann haben wir unseren kleinen süßen Gon wieder.
Nee.
Das hat Einfluss, was da in diesem Moment passiert. Und ist keine kurze ich zeige euch den neuen Super Saiyajin Gon und seine neue Fähigkeit, wie er plötzlich groß wird, sondern das ist was Einmaliges. Und das wünschen wir uns auch kein zweites Mal.
Nee, das ist eben das Krasse, dass er eben alles aufgibt in diesem Moment und dass das nicht so ist, danach fühlt er sich halt vielleicht ein paar Tage schlecht, isst ein paar Fleischkeulen wie Ruffy und dann geht's ihm wieder gut. Nee, der ist danach, im Prinzip ist er tot. Also ich will jetzt nicht weiter spoilen, was dann passiert, aber im Prinzip gibt er sein ganzes Leben auf. Und das Abgefuckte ist, dass Pito ja nicht mal irgendwie der Hauptbösewicht ist. Oder das ist ja überhaupt nicht mal wichtig für die Story, sondern es ist nur, damit Gon seine Rache kriegt. Und es ist völlig sinnlos. Das kommt ja noch oben drauf. Du verstehst ihn zwar, aber es ist komplett sinnlos, dass er das jetzt macht. Und es ist auch nicht mehr so, Gon will seine Rache, sondern Gon will Pito halt einfach komplett restlos vernichten. Jedes kleine Atom muss weg. Und das überhebt diese ganze Situation und diese ganze Szene nochmal, wo sie dann gegeneinander kämpfen. Der sagt dann auch sowas wie, es ist mir egal, was mit mir da passiert, ich will nur, dass du leidest. Und dann opfert er einfach alles weg, da ist nichts mehr. Er will einfach nur noch, er gibt seine Jugend auf, seine Zukunft, sein Potenzial, er kann danach auch kein Nennen mehr einsetzen. Er hat einfach alles, auch die Suche nach seinem Vater, das eigentliche Ziel, alles komplett aufgegeben, weil er halt quasi so emotional zerstört wurde. Und wir wissen einfach, dass es absolut sinnlos ist und es passiert aber einfach trotzdem. Das ist, wie man sagt immer, das ist wie ein Unfall, den man halt in Zeitlupe zuguckt. Aber das ist ein Unfall, wo du jeden einzelnen Frame siehst und wo du eigentlich weggucken willst, aber du kannst nicht. Du weißt, dass das alles einfach nur noch schlecht wird, aber deswegen ist es ja so gut.
Ultra tragischer Moment, ja, zum Schluss. Ich fühle.
Das ist so krass und du willst ja aber auch irgendwo, dass Gon diese Rache kriegt. Na, die ist ja verdient, das ist ja so. Aber halt, für was für einen Preis, Martin? Für was für einen Preis ist Rache Also, ne? Wie viel ist Rache wert? So.
Da gibt's Figuren, Kurapika zum Beispiel, den könnte man sich viel eher in dieser Situation vorstellen, ne? Der würde da reinpassen und da würden wir den auch anfangen und sagen, boah, der hat den Kumpel da, ne, zerlegt und jetzt nimmst du ihn dir zur Brust. Weil das ist so ein Typ, der damit, dem sein, also seine Story ist ja quasi, dass er sich Rache holt.
Ja.
Er will die Augen von seinen Leuten.
Ja.
Das würde uns nicht überraschen, wenn er so reagieren würde.
Ja, aber das ist richtig, ja.
Weil wir halt diese Kehrtwende haben, weil wir einem ganz anderen Gon gegenüberstehen und so, das ist richtig emotional, richtig krass aufgebaut.
Ja.
Und ich finde es verrückt, wenn sie das Geschichten so machen können, dass du das liest und du willst nicht umblättern und du in deinem Fall weitergucken, weil du denkst, nein, was ich gerade sehe, das gefällt mir überhaupt nicht.
Ja. Das ist auch so. Und es ist ja, das hat so viele Schichten, die sich über die ganze Zeit aufgebaut haben. Was ich tatsächlich auch also diese Szene ist natürlich schonungslos ehrlich. Was ich auch krass finde, ist, wie du es als aus Sicht des Autors, dass du halt, weil du bist manchmal als Autor oder als Autorin geneigt zu sagen, ich drehe jetzt mal ein bisschen auf die Bremse, weil ich mich vielleicht selbst nicht damit wohlfühle. Nee, der Togashi gibt halt nochmal Gas. Also der macht halt alles kaputt. Und das hast du halt ich habe das in keiner anderen Geschichte so erlebt, dass eine Hauptfigur so dermaßen krass demontiert wurde, wie es in Hunter x Hunter passiert ist. Und das ist wahnsinnig inspirierend, so schrecklich es auch ist. Und es gibt keine Genugtuung. Es gibt keine Genugtuung, dass Gon seine Rache bekommen hat. Es gibt keine Genugtuung, dass der Böse tot ist. Es gibt keine Genugtuung, dass jetzt irgendwie gewonnen wurde. Es ist einfach nur ein sinnloser Mord. Punkt. Ich geb dir jetzt noch einen mit.
Ja, gib mir noch einen mit.
Aber in einem positiven Sinne. Und zwar, Togashi wird immer so ein bisschen nachgesagt, dass er gar kein so toller Zeichner wäre. Das würde ich jetzt nicht sagen. Er hatte halt so seine, ne, es gibt so ein paar Panels, die sind nicht geil, weil er halt auch einfach Rückenschmerzen hat. Er hat chronische Rückenschmerzen und der Mann ist halt einfach komplett im Arsch sozusagen. Aber ich zeig dir jetzt, wenn ich das hier in den Chat poste, siehst du das doch. Und diese Szene eben von Gon, wie er halt so guckt, ne, mit diesen schwarzen Augen, wo er diesen Arm vom Mund hatte. Ich hatte das, jetzt habe ich das Lesezeichen rausgenommen. Aber ihr könnt euch erinnern, wie er halt so guckt. Da haben wir es. Da unten sehen wir es nochmal. Ne? So, dieses Bild ist wahnsinnig bekannt bei den Fans. Und, jetzt pass auf, ich poste dir einen Link hier rein. Das ist nämlich eine Anspielung, habe ich auch nicht gewusst, habe ich auch durch die Recherche rausgefunden, auf ein Gemälde von Alexandre Cabanel, das da heißt L'Ange Déchu. Der gefallene Engel. Und das zeigt halt den Lucifer, ne, den Lucifer als Engel, wie er halt da sitzt. Und man muss sich dieses Bild mal angucken. Das ist ein komplett geiles Bild. Du siehst halt den Lucifer als Engel nackt da sitzen, halt auch so die Hand so vorm Gesicht. Und da gibt es auf Wikipedia, könnt ihr mal recherchieren, da gibt es dann so einen Ausschnitt.
Für YouTube hier ein.
Ja. Ja, genau, Martin fügt's ein, wie er halt einfach, wie Lucifer wieder auch so gleichzeitig Trauer und Wut hat. Dieses Bild ist so unfassbar stark, wie der halt wieder guckt, dieser Lucifer, dieser Engel. Und das war die Vorlage übrigens für diese Szene, wo ich mir denke, das gibt dem Ganzen nochmal, das ist die Kirsche obendrauf, so dass er halt einfach, dass dieses Bild an Lucifer angelehnt ist, halt an den Teufel, was dem Ganzen nochmal so ein bisschen Chefskiss gibt.
Ich bin jetzt ehrlich gesagt ziemlich durch. Also es war, das die letzte halbe Stunde war heftig, emotional, war heftig, weil auch feiern kostet Kraft,
Ja. Und
sich in diese Szene nochmal reinzuversetzen. Ich muss schon sagen, es ist ein bisschen Downer.
Ja.
Das Beispiel ist echt der übelste Downer, aber Hunter x Hunter ist echt gut und ich habe neulich ein Meme gesehen, auf Threads hat, glaube ich, jemand was aus dem aktuellen Band gepostet, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das ja wirklich schon ein Roman eigentlich ist hier, der Band, der kommt. Und die Story ist halt echt geil. Und checkt Hunter x Hunter auf jeden Fall aus, wenn ihr es bis dato noch nicht kanntet, weil die, die es kennen, die feiern es heute wahrscheinlich auch immer noch.
Zu Recht. Also das ist auch so ein Ding, wenn kann ich auch noch als Anekdote erzählen. Der Togashi hat sich vor 2 Jahren oder so einen Account auf Twitter gemacht. Und alle erstmal so, okay, er hat sich einen Account gemacht. Und er hat dann nur ein Bild von so einem Seitenrand, ne, gepostet, wo du halt siehst, dass er am nächsten Kapitel arbeitet und das waren halt, davor war halt 5 Jahre einfach Pause und das Internet komplett ausgerastet. Der wurde über Nacht der Mangaka mit den meisten Followern auf Twitter, obwohl er gerade seinen Account erst erstellt hatte. Und das ist so krass, wie die Leute immer noch an seinen Zitzen hängen wegen Hunter x Hunter, weil das halt so gut und so beliebt ist. Und wenn da halt ein Kapitel in der, was ist, wie dieser Katze? Wenn da halt ein Kapitel in, keine Ahnung, der Shonen Jump erscheint, dann gehen die Verkäufe auch hoch, weil die Leute immer noch feiern, obwohl es so schmerzhaft ist, dem zu folgen. Aber wenn ihr könnt, es kommt im Dezember tatsächlich eine Blu-ray-Box zu Hunter x Hunter raus. Habe ich auch erst rausgefunden. Ich habe die damals für teuer Geld. Ich habe die Blu-rays zu Hause und die kosten wahnsinnig viel Geld. Und im Dezember kommt aber eine Komplettbox für 200 Euro. Klingt erstmal viel, aber für 151 Folgen Anime ist es gar nicht so viel. Wenn ihr könnt, gönnt euch das. Das ist einer der besten Anime-Manga, die es gibt. Punkt.
Damit hören wir auf. Damit ist alles gesagt. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr diese vier Beispiele so bewerten würdet wie wir. Und falls nicht, gerne mit Begründung. Wir suchen das Gespräch. Und wenn ihr es so feiert wie wir oder hasst wie wir, dann umso besser. Dann können wir uns gegenseitig Bestätigung schenken. Ansonsten reden wir das nicht kaputt, Maxi, wann kommt die nächste Folge?
Ich bin nicht vorbereitet, warte. Ich sag's gleich. Ich bin doch sonst immer vorbereitet.
Das stimmt nicht, einmal hast du es erst gesagt, du hast die Pistole geschossen, sonst ist es immer derselbe Dialog.
Am 3. Dezember kommt die nächste Folge, Martin, und da können wir schon dazu sagen, das wird ein Live-Mitschnitt sein von unserem Auftritt auf der Frankenmax. Das heißt, wenn ihr nicht dabei sein könnt in Nürnberg bei unserem Live-Auftritt, dann könnt ihr das dann nachholen. Auf Spotify natürlich nur mit Audio, auf YouTube mit Video. Und da sprechen wir über Manga und Anime Hot Takes. Und das wird hot, weil wir stellen uns einer Anime- und Manga-Fans und werden denen sagen, dass Demon Slayer total überhyped ist. Und werden es verargumentieren.
Ja, die Tomaten, sie werden fliegen, ich werde sie fangen mit meinem Gesicht. So, der Maxe sieht ihr vielleicht auch, der Kater wird ungeduldig. Deswegen beenden wir jetzt diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für das Feedback, das ihr da lasst. Und dann hören wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
Peace out.
Jetzt pass auf, Maxe, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber es begleitet mich seit, lass mich lügen, 15 Jahren bestimmt. Als Anfang 20 oder als Jugendlicher noch habe ich Poetry Slam entdeckt, weil unsere Deutschlehrerin auf der Boss uns mitgenommen hat als Klasse und ich dachte mir, hey, Poetry Slam, richtig cool. Und ich kenne es so von Poetry Slams, die witzigen Texte mitbringen, das sind dann im Prinzip auch die Gewinner. Das ist manche, was für ein Entertainment die an dem Abend liefern, das ist unbezahlbar, da sind richtig geile Talente dabei. Ich muss dazu sagen, ich war jung, aber trotzdem war es dumm. Weil ich habe mich schon immer so ein bisschen als Schreiberling dargestellt in der Schule schon, weil ich immer gern halt die deutsche Hausaufgaben gemacht habe, wo man dann halt was schreiben musste und so. Habe mir Geschichten zusammengesponnen und blablabla. Und alle haben auch immer gesagt, Martin, mach mal Poetry Slam, blablabla, so einer war ich. Und dann waren wir bei diesem Poetry Slam und dann laufen die, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich glaube, heute macht man das vorwiegend über Klatschen und bei wem lauter geklatscht wird, hat gewonnen. Damals aber einmal noch, da ging das über Punkte, da ging der Moderator vorher rum und hat dann 5 Leute aus dem Publikum ein Zettelchen verteilt, 1 bis 10, und dann sollte man am Ende einen Zettel hochhalten, wie viele Punkte man geben würde. Dann waren quasi vereinzelte Personen eben die Jury. Und da waren halt welche, die haben losgelegt, ein Kracher nach dem anderen, lass es 4 Stück gewesen sein, sau witzig. Und du willst natürlich als Zuschauer die Leute auch weiterhin sehen an dem Abend. Und dann kam ein junges Mädchen und die hat überhaupt nicht ins Programm gepasst. Lass mich lügen, ich glaube, die war damals 16, die war bestimmt nicht älter als 16, ich glaube, die war sogar noch ein bisschen jünger. Und nachdem so viel Halligalli war, kam sie mit einem Text über Krieg.
Oha.
Und das war dann so ein bisschen so ein Downer. Und ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, ob er gut oder schlecht war. Damals hat er mir auf jeden Fall nicht gefallen. Einmal, weil er halt einen aus dem Arm so gezogen hat. Und ich weiß halt auch nicht, es ist zwar ein wichtiges Thema, aber ich weiß nicht, wie sie es beschrieben hat. Egal, auf jeden Fall war ich in der Jury. Und alle haben da nicht so viele Punkte gegeben, weil das Entertainment halt nicht da war, ne? Aber die haben respektvolle 5 Punkte gegeben oder sowas, ne? Weil man muss, ja, auch mutig in dem Alter, sich vor so eine Bühne zu stellen und so. Das muss man schon Respekt aufbringen, muss man sagen, gut gemacht. Nur ich, Depp, habe das damals nicht gemacht. Ich dachte mir, ich habe ein oder zwei Punkte gegeben, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt nicht das, was ich sehen will, hat mir persönlich nicht gefallen. Und heute weiß ich aber, dass sich da jemand getraut hat, ne, und abgeliefert hat, wie gut es jetzt war, sei mal dahingestellt. Aber eigentlich muss man da seinen Respekt dafür aussprechen. Und der Moderator hat aber auch immer am Anfang der Sendung gesagt, quasi, man soll sich nicht vom Publikum beeinflussen lassen, sondern subjektiv halt die Punkte bewerten. Und dann haben halt alle die paar Punkte gegeben und nicht mit den wenigsten. Und dann hat man schon so Raunen im Publikum gehört, so buh, bla, bla, und nicht lassen. Und dann hat der Moderator irgendwie gesagt, so ja, nochmal wiederholt, wie alt sie ist. Ich weiß es nicht mehr, irgendwas mit 15, 16 oder so. Vergesst nicht, Leute, sie ist erst bla bla. Und nicht ich, Depp, heute sage ich, Depp, habe dann meine Punktzahl nicht korrigiert, weil die hat von allen so wenig Punkte gekriegt, dass sie eh nicht weitergekommen wäre. Mhm. Ne? Habe aber trotzdem meine 2 oder 3 Punkte nur gegeben, weil ich mir halt dachte, so nee, das hat mir jetzt nicht gefallen, das war nicht so gut wie die anderen. Und dafür muss ich mich entschuldigen. Ich fand, das war richtig doof von mir eigentlich. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie wegen mir bestimmt ihre Autorenkarriere hingeschmissen hat oder so. Weil sie ja insgesamt ja dann rausgeflogen ist, hat von allen nicht so viele Punkte bekommen. Aber ich weiß nicht, woher diese Arroganz kam, dass ich ihr nicht diese Punkte geben konnte. Und das finde ich jetzt so nachträglich finde ich das sehr doof, weil ich mich bestimmt, jeder hätte sich da schlecht gefühlt.
Ja.
Und deswegen, Leute, macht's nicht wie ich. Wenn ihr seht, da überwindet sich jemand, da geht jemand auf eine Bühne hoch, dann zollt dem so einen Mindestrespekt. Dafür das macht, egal wie gut oder wie schlecht, Hauptsache man traut sich und man macht bei sowas mit.
Ja.
Und man sollte sich gegenseitig motivieren. Und keine Ahnung, was da damals los war. Ich schäme mich, ich bin ganz ehrlich, das war nicht cool.
Weißt du, woran ich jetzt denken muss? An dieses Meme mit dem Gehirn und der schlafenden Frau. Das Gehirn so, hey, hey. Und du sagst, hey Hirn, ich schlaf schon. Und dann das Gehirn sagt dann, hey, erinnerst du dich an das Mädchen, dem du nur 2 Punkte bei Poetry Slam gegeben hast? Und dann bist du wieder komplett wach.
So ist das. Das musste ich mal loswerden, das geistert in meinem Kopf. Und ich denke mir, nee, das war richtig scheiße. Ja.
Das sind solche Sachen. Früher haben, ich weiß nicht, ob das deine Eltern auch gesagt haben, aber meine haben das ab und an gesagt, ne, so von wegen, ja, das lernst du noch oder da wächst du noch rein oder das kommt mit der Lebenserfahrung. Und heute mit Mitte 30 verstehe ich endlich, was das heißt. Ne? Lebenserfahrung ist keine quantifizierbare Einheit, aber Lebenserfahrung lässt sich über genau solche Sachen nachdenken. Und das Gute daran ist ja, wenn du darüber nachdenkst und du dich dann heute für schämst, dann bist du ja ein besserer Mensch, als du damals geworden bist. Und das ist ein gutes Zeichen.